Verliebtsein ist eigentlich ein glückspsychotischer Zustand. Wenn Männer bei mir sitzen und sagen, ich hasse WhatsApp, SMS und jetzt hänge ich den ganzen Tag am Telefon und bin süchtig nach jeder Nachricht, nach jedem Emoji oder sonstigen.
Sunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute, liebes Publikum, beschäftigen wir uns mit einem ganz speziellen Thema. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und mit ihnen einhergehend auch die Frühlingsgefühle. Und darüber darf ich heute mit der Psychologin und Psychotherapeutin Magistra Birgit Maurer sprechen, die seit 2008 auch ihre Liebeskummerpraxis führt. Es freut mich ganz besonders, Frau Maurer, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser heutiges Gespräch. Und man kann es ja durchaus als Expertin bezeichnen, wenn es um Gefühle geht, wenn es um das Suchen und Finden von Liebe geht. Und Frau Maurer, jetzt möchte ich gleich mal zu Beginn fragen, der Terminus Frühlingsgefühle. Hat das was damit auf sich oder hat man das einfach nur einmal erfunden oder haben die schon durchaus ihre Berechtigung?
Also die Frühlingsgefühle haben durchaus ihre Berechtigung, weil man riecht, man bemerkt einfach die ersten Knospen, die grünen Blätter, die Gerüche, die Düfte, die so um sich, um einen herumschwirren. Die Menschen werden wieder ein bisschen freundlicher, die Sonnenstrahlen wirken sich aus. Es ist einfach mal, man zeigt sich wieder mehr her, man geht wieder mehr raus aus diesem Winterschlafmodus und ist wieder neugierig, was so der neue Frühling bringt, ne? Also wo viele Menschen mir auch sagen, na, im Frühling starte ich dann durch, dann beginne ich wieder das Training zum Beispiel, ich gehe wandern, man geht raus, man geht auf Ostermärkte, wo so das Leben wieder erwacht. Und auch in einem selbst und natürlich ein großes Thema bei mir ist jedes Jahr, die beste Freundin heiratet im Mai. Und ich bin schon wieder alleine oder ich noch immer alleine. Ja, so quasi, boah, im Frühling, also ich würde mich gern wieder mal verlieben. Es sind mehr Zusammenkünfte, Festivitäten und auch ein bisschen das Vergleichen. Und eben, alles neu macht der Mai. Und dann kommen auch wieder die Wünsche nach Beziehung, nach Liebe, nach Geborgenheit, Sehnsucht nach Zweisamkeit.
Jetzt möchte ich gerne die Verliebtheitsphase ansprechen, die rosarote Brille und die Schmetterlinge im Bauch. Was passiert denn da eigentlich so mit uns, wenn wir uns in so einer Phase befinden?
Mir hat einmal eine Psychiaterin gesagt, verliebt sein ist eigentlich ein glückspsychotischer Zustand. Wir sind verrückt, ja, von dem, wie wir normalerweise so durchs Leben gehen. Das sind dann Aussagen wie, wenn Männer bei mir sitzen und sagen, ich hasse WhatsApp, SMS und jetzt hänge ich den ganzen Tag am Telefon und bin süchtig nach jeder Nachricht, nach jedem Emoji oder sonstigen. Oder wo man die Nacht zum Tag macht, wenn man dann stundenlang telefoniert am Abend. Also wo man merkt, man ist etwas verrückt von seinen normalen Verhalten oder wo man sich kennt oder wo Freunde sagen, bist du wahnsinnig, die ist jetzt völlig durchgeknallt, die geht jetzt auf einmal laufen, hat es früher nie gemacht oder, also man macht so Dinge, die man sonst vielleicht nicht so tut. Das ist natürlich auch die Neurotransmitter und die Hormone, die dafür zuständig sind. Es gibt viele Forscher, die sich damit auseinandergesetzt haben, also die Adrenalin, Dopamin, Serotonin. Liebende reagieren zum Beispiel auf Fotos von ihrem Schwarm wie Kokainsüchtige. Es werden dieselben Gehirnareale betroffen. Und das ist natürlich auch bei den Entzugserscheinungen dann der Fall, wenn das wieder geht. Ja? Kann man dann auch diesbezüglich nachhelfen. Aber wie gesagt, verliebt sein ist wirklich ein bisschen verrückt sein, ein bisschen glückspsychotisch, geflutet. Man wächst über sich hinaus, man ist beflügelt, man diese Schmetterlinge im Bauch. Ne? Also man kann auch, teilweise gibt es auch Menschen, die sagen, das ist ein bisschen furchterregend, weil sie sich selber nicht mehr kennen und plötzlich da völlig austicken. Aber rundum ist es ein verrückt sein von dem, wie man sich sonst kennt.
Wie lange dauert in der Regel so eine Phase eigentlich an? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, also so wie, also die Toleranzentwicklung, so wie bei Drogen, verändert sich natürlich. Also man kann sagen, wenn man, je näher man sich ist und je öfter man sich sieht, also es ist circa ein Jahr, was ich so bemerke, wenn man natürlich eine Fernbeziehung hat, kann man das länger aufrechterhalten.
Gibt es dann Dinge, die man vielleicht tun sollte oder vielleicht auch eher vermeiden sollte in so einer verrückten Phase?
Was für mich ganz wichtig ist, dass ich sehr vieles über Liebe höre. Und wie wir das alle kennen, ist die Verliebtheitsphase sehr gekennzeichnet durch Begehren. Also darauf zu achten, ist das jetzt Liebe, also ist das halt wirklich Potenzial für ein tiefgehendes Liebesgefühl oder geht es sehr viel um Leidenschaft und Begehren? Und das andere ist auch, man kann natürlich jetzt, man zeigt sich natürlich von seiner guten Seite, man ist besonders tolerant und man ist aktiv und man wächst über sich hinaus, aber doch zu schauen, dass man sich selber treu bleibt und irgendwann auch sagt, das möchte ich nicht, das ist mein Bedürfnis oder das ist meine Grenze. Das sind dann so Geschichten wie Frauen plötzlich mitgehen zum Fußballmatch, obwohl sie das nicht wollen. Die Männer gehen mit shoppen, weil sie denken, ja, okay. Und dann irgendwann kommen wir aber drauf, naja, es ist vielleicht doch nicht ganz so. Ja? Und Liebe bedeutet für mich ja, dass die Akzeptanz des anderen und auch die Akzeptanz der Andersartigkeit. Das heißt ja nicht, ich verschmelze und wir machen alles gleich. Es ja? Kann schon sein, aber es muss ja nicht sein. Sondern zu integrieren und eine Ebene zu finden, wo man miteinander durchs Leben geht.
Es ist mir schon so über ein Jahr miteinander durchs Leben gegangen. Also sprich, die Verliebtheitsphase nimmt ab, der Alltag zieht ein. Ja, genau. Wie geht's einem da so? Was kann man denn so machen, dass man dann sagt, okay, was passiert ist da vor mir im Alltag? Was ist plötzlich anders?
Ich habe mit dem Alltag so ein spezielles Thema, weil das ja sehr viel Thema in der Praxis ist. Der Alltag hat unsere Liebe zerstört oder wir haben uns verloren, wo ich immer wieder sage, der Alltag, den gestalte ich, der zieht nicht ein. Also ich gestalte meinen Alltag und genauso in der Beziehung. Und wenn das dann so wird, dass man sagt, also dieser kritiklose Verschmelzungszustand weicht ein bisschen, also die Ecken und Kanten werden spürbar, es gibt vielleicht auch Dinge, die einen nerven. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung beendet ist, sondern dass man einfach nur sagt, aha, okay, da gibt es halt so Ecken, Kanten, Dinge, die man vielleicht weniger mag, aber trotzdem akzeptiert und auch toleriert. Wenn aber das dann so ist, dass man dann vielleicht nur noch vorm Fernseher sitzt oder nicht mehr so viel miteinander macht oder auch das Begehren und diese erotische Sensation weniger wird und man das außen vorlässt, dann ist natürlich auch, wo vielleicht die Langeweile Einzug hält. Und da ist man angehalten, dass beide daran arbeiten, das am Leben zu erhalten, indem man vielleicht auch getrennt Dinge macht, indem man neue Dinge gemeinsam ausprobiert, lernt, Aktivitäten setzt, was auch immer.
Also lebt die Chance auf einen zweiten Frühling innerhalb der Partnerschaft.
Ich erlebe es immer wieder. Ja. Es kommen auch Leute, die frisch verliebt sind, wo ich sage, okay, wie kann ich helfen? Die sagen, na, sie wollen nicht die Fehler wieder machen. Ja. Und wollen damit umgehen, wollen einfach also sich auch austauschen, sich auch zu erzählen, was sind die Bedürfnisse, was sind Begrenztheiten von einem selbst oder was mag man nicht. Viele haben das Gefühl, ich darf mich nicht, Beziehung bedeutet für mich nicht nur die körperliche Entblößung, sondern natürlich auch die seelische, sich herzuzeigen in den wunden Punkten, in Befindlichkeiten, in Bedürfnissen, in Schwächen. Und die miteinander gut fürsorglich zu begleiten und auch füreinander da zu sein und sich auszutauschen. Und eben dieses am Abend nach Hause kommen, müde sein, Fernsehen, schlafen gehen, das wird eher zur Langeweile führen und vielleicht auch, dass man sich dann anders orientiert. Das machen auch sehr viele Leute, die dann halt irgendwie in Affären irgendwie versuchen, die Beziehung wieder zu beleben. Aber das Sinnvolle wäre wirklich, sich Zeit zu zweit zu nehmen. Mal zu spazieren zu gehen, auch vielleicht am Wochenende wohin zu fahren, einen Ausflug zu machen, zu sagen, was sind so Pläne, was wollen wir heuer miteinander erleben, wie soll der Sommer sein, ja, was wollen wir miteinander machen, was interessiert dich, mich, uns miteinander.
So, mal angenommen, es funktioniert nicht. Vielleicht nach einer langjährigen Beziehung oder auch schon zu Beginn nicht, wo man dann sagt, ach, der Funke ist nicht übergesprungen und der Liebeskummer ist zur vollen Gänze und wirklich mit voller Härte da. Was passiert denn da eigentlich in uns, wenn wir Liebeskummer haben?
Liebeskummer ist ein emotionaler Ausnahmezustand, der einen unglaublichen Stress bedeutet oder auch belastend sein kann, der destabilisiert, labilisiert, also wo wir einfach sehr labil werden, in unserem Selbstwert angegriffen sind, der unglaubliche Selbstzweifel aufwerfen kann, der Traurigkeit natürlich auslösen kann, Angst, Wut, Hass, Verzweiflung, also einen ganzen Gefühlscocktail, weil man ja, also entweder das eine kann sein, die Enttäuschung, wenn man zum Beispiel betrogen wird, oder wenn man verlassen wird, wo natürlich auch der Schock dazu kommt, wenn man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat. Man verliert ja nicht nur den Menschen. Es verändert ja sich das gesamte Leben. Wohnsituation. Ja? Also je länger man zusammen ist, man hat gemeinsam Haus gebaut, Wohnung gekauft, Kinder, Hund, Katze. Also es gibt ja auch Tiere, also wo ich dann merke, okay, auch da wird dann natürlich aufgeteilt, wie tut man da, Familienstrukturen, Bezug zu den Kindern, Freundeskreis. Also das verändert sich alles. Und diese Verflechtung, die ja passiert ist, je länger man zusammen war, das wieder zu entflechten, ist einfach ein meistens oder sehr häufig ein langwieriger Prozess. Zusätzlich dazu, dass ich zum Beispiel Menschen habe, die sagen, Herr, ich bin jetzt das dritte Mal geschieden, aber diesmal, ich kriege es nicht hin. Wo ich sage, aha, okay, welcher Wunderpunkt wird denn da bedient? Es ist ja oft nicht nur die Trennung, sondern die repräsentiert einfach etwas, was man vielleicht aus der Vergangenheit noch nicht ganz erledigt hat. Und da kann es Menschen, also ich habe Menschen die von der Klinik kommen, also die sagen, es ging nichts mehr. Ich arbeite mit einem Psychiater zusammen, die dann auch Medikamente nehmen. Das ist natürlich jetzt die Hardcore-Geschichte, das ist bei Menschen, die sagen, es hat nicht mehr genutzt, mit Freunden zu reden oder Aktivitäten zu setzen, was man sonst so tut, sondern es hat sie völlig ausgehebelt. Das ist für mich auch noch wichtig. Liebeskummer betrifft alle Menschen, ja, unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, von der sexuellen Orientierung, von Bildung, Attraktivität, Erfolg, völlig egal. Also es kann jeden von uns treffen. Und vielleicht auch erst nach der dritten Scheidung. Ja. Und davor hat man es ganz gut integrieren können. Aber sind vor allem immer mehr Männer, die kommen, die nicht so unbedingt darüber reden. Wir Frauen reden viel schneller und mehr mit der besten Freundin und im Freundeskreis. Männer kommen oft nach 2, 3 Jahren und sagen, sie leiden eigentlich seit 2, 3 Jahren und haben mit niemandem gesprochen. Da halte ich es wie Shakespeare, der sagt, der Kummer, der nicht spricht, nagt so lange am Herzen, bis es bricht. Also einmal zu reden, es sich von der, oder zumindest von der Seele zu schreiben, zu reden, auch versuchen, noch mit dem Partner, der Partnerin zu klären, wenn möglich, ja, und sich diesen Prozess zu stellen. Und Liebeskummer ist keine Teenagerkrankheit. Das ist für mich eine ganz wichtige Message. Ich habe Menschen, also der Großteil ist über, würde ich sagen, eher über 40 als drunter. Ja, vielleicht bei 30 ist so die Partnersuche und wo Leute von 20 bis 30 zusammen waren und einer wollte dann heiraten, der andere nicht, dann ist da der erste Liebeskummer passiert. Ja. Das ist ein existenzielles Thema, wenn unser Herz gebrochen wird, wenn wir verlassen werden. Das gilt es wirklich gut zu versorgen.
Und haben Sie so Erste-Hilfe-Tipps bei Liebeskummer?
Das erste ist einmal wirklich die Versorgung zu schauen, wo kann ich mich hinwenden. Das heißt, es muss eine kleine professionelle Unterstützung sein, aber zu sagen, zu reden, darüber zu reden, fürsorglich. Also für mich ist die Heilung oder Linderung von Liebeskummer ist für mich die Selbstliebe im Sinne der Selbstfürsorge. Das heißt, wenn ich verletzt werde, es ist egal, ob ich mir etwas Bein breche oder Grippe habe, dann versorge ich mich und schaue, okay, was brauche ich? Also erstens mal es wahrzunehmen und es ernst zu nehmen und es ist nicht irgendwie, ja, das ist jetzt unangenehm und das muss man, meistens will man diese negativen Sachen möglichst schnell loswerden, sondern hinzuschauen. Heilung führt über den Schmerz. Ja? Das heißt, wirklich hinzuschauen, sich zu versorgen, gut zu überlegen, wer tut mir gut und was tut mir gut. Das ist für mich ganz wichtig, weil es kann sein, das ist häufig gerade im Frühling, dass eine Frau erzählt, meine beste Freundin heiratet gerade, ich will jetzt nicht mit der Scheidung kommen, das ist so unangenehm, weil ich will ja nicht die Freude trüben. Also wird man sich da vielleicht woanders Unterstützung holen. Ja? Aber auch was tut mir gut? Ich höre ganz oft meine Freundinnen sagen, ich muss tanzen gehen, ich muss das machen. Und ich sage immer, was hätten sie gern? Na, ich möchte eigentlich nicht. Sage ich, okay. Aber darauf zu achten, wie viel ziehe ich mich zurück und wie viel gehe ich raus? Also so ein bisschen eine Balance zu haben. Aber für sich selbst zu bestimmen, was tut mir gut? Ist es gut, dass ich Kontakte habe oder möchte ich mich gerade ein bisschen zurückziehen und auch vielleicht in meiner Wohnung, in meinem Haus, vielleicht auch die Sachen einmal ein bisschen aus dem Blickfeld räumen und spazieren gehen oder was auch immer. Ja? Gut für sich zu sorgen, Selbstfürsorge, erstes Gebot, wichtigstes. Ja? Gut zu schauen, wer und was tut mir gut.
Ja, und Frau Maurer, abschließend möchte ich Sie nur gerne fragen, gibt es noch so einen Tipp, einen Hinweis oder gibt es irgendwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
Was mir ganz wichtig ist, das ist das, was ich schon gesagt habe, zu unterscheiden Liebe und Begehrlichkeit. Und ganz wichtiges Thema Selbstliebe, zu schauen, die wichtigste Beziehung, die wir führen, ist die Beziehung, die wir mit uns selbst führen. Und je besser und achtsamer ich mit mir umgehe, desto mehr wird das auch im Außen passieren. Also deswegen auch auf der Partnersuche zu schauen, bin ich eigentlich in der Verfassung, mich auf einen anderen Menschen einzulassen? Bin ich gut mit mir? Eigentlich komme ich gut mit mir aus? Kann ich gut alleine sein? Geht es mir gut mit mir? Ja, und dem Liebeskummer die Beachtung zu schenken, ist ein individueller Leidensprozess, der viel Zeit, Zuwendung und Fürsorge braucht und ein Wellental. Also sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, dass es manchmal gute Tage gibt und dann wieder schlechtere Tage. Ja? Aber die gut zu versorgen, sie gut zu schauen, wer kann da hilfreich sein. Ob das jetzt Freunde sind, ob das eine Religion ist, ob das der Therapeut ist, ganz egal. Ja? Also zu schauen, was brauche ich und wie versorge ich mich gut.
Ja, Frau Maurer, ich sage vielen herzlichen Dank für die vielen Hinweise, die Sie da uns jetzt mit auf den Weg gegeben haben. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ich wünsche natürlich Ihnen auch alles erdenklich Gute und einen schönen Frühling auch.
Danke, ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und für dieses lebendige Interview und wünsche auch Ihnen einen schönen Frühling.
Vielen herzlichen Dank.